Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Liebe Gemeinde, mit diesem Wort, dem Wochenspruch aus Psalm 66, Vers 20, grüße ich euch am Morgen dieses Sonntags Rogate. Jubilate, Kantate, Rogate, jubelt, singt, betet. Das ist der Dreiklang der Sonntage vor dem Himmelfahrtstag. Und inhaltlich gehören sie zusammen. Rogate, betet. Gebet ist das Thema aller Texte dieses Sonntags. Dazu lese ich uns einen der für heute vorgeschlagenen Predigtexte, und zwar aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Dort schreibt der Apostel: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Soweit dieser Text. Im Vordergrund des Textes ruft Paulus zum Gebet auf. Seid beharrlich im Gebet, schreibt er. Denn das Gebet ist für Kinder Gottes unersetzlich. Und weder der Einzelne noch die Gemeinde kann darauf verzichten. Unser heutiger Text zeigt uns außerdem ganz deutlich, wie sehr Gebet und Verkündigung, Gebet und Mission miteinander verbunden sind und wie sehr Gebet zu einem missionarischen Leben gehört. Ich möchte deshalb als Leitgedanken wählen, missionarisch leben. Und dem möchte ich in drei Gedanken nachgehen. Der erste, im Gebet fest. Der zweite, im Zeugnis klar. Und der dritte, in der Begegnung echt. Zum ersten Gedanken, im Gebet fest. Paulus bittet die Gemeinde in Kolosse zunächst darum, ihn im Gebet zu unterstützen. Denn aller Dienst und auch alle missionarische Arbeit beginnt, steht und fällt mit dem Gebet. Gebet ist immer der erste Schritt. Wir müssen uns hier und da schon fragen lassen, ob wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Das heißt, ob wir nicht manchmal vielleicht übereifrig Dinge in Angriff nehmen, ohne sie vorher im Gebet vor Gott auszubreiten. Gebet kommt immer an erster Stelle. Seid beharrlich im Gebet, schreibt Paulus. Es geht also darum, im Gebet fest und ausdauernd zu sein. Und an unserer Treue und Beharrlichkeit im Gebet sieht Gott unsere Ernsthaftigkeit, unsere Bereitschaft und unseren Willen, ihm wirklich zu dienen. Ich denke, da haben wir fast alle mehr oder weniger große Defizite. Zumindest muss ich das sagen, wenn ich an mein eigenes Gebetsleben denke. Wenn man zum Beispiel meint, wenig Zeit zu haben, dann ist ja oft das Gebet das Erste, an dem man kürzt. Aber mangelt es denn wirklich an Zeit? Ich kannte einen Pastor, inzwischen ist er schon beim Herrn, der während seines ganzen Berufslebens morgens um 5 Uhr aufstand, um sich ausreichend Zeit nehmen zu können zum Bibellesen und zum Gebet. Da konnte man wirklich von Treue und Beharrlichkeit sprechen. Das soll natürlich jetzt keine Regel sein, denn nicht jeder von uns ist ein Frühaufsteher. Doch es sollte uns Anlass sein, unseren eigenen Tagesablauf daraufhin zu überprüfen, wie viel Zeit für die Stille und das Reden mit Gott zur Verfügung steht. Und ich sage mir das selbst an erster Stelle. Jeder Dienst, welcher Art auch immer, beginnt, steht und fällt mit dem Gebet. Das will uns Paulus hier besonders sagen. Sein Dienst ist Mission, Weitersagen der frohen Botschaft. Und deshalb ist ihm die Gebetsunterstützung durch die Gemeinde so wichtig. Jeder muss zu seinem Dienst von Gott Platz und Dienstanweisung bekommen. Und wie kann er die bekommen, wenn nicht im Gebet und durch die Gebetsunterstützung anderer? Und Mission, das wissen wir aus Berichten vieler Missionare, Mission ist Angriff gegen den Teufel, der ja genau das nicht will. Wer hier nicht jeden Tag Gottes Kraft neu erbittet und wer nicht Brüder und Schwestern im beharrlichen Gebet hinter sich weiß, der wird wohl bald unterliegen. Und Mission ist Sammlung der Gemeinde. Wer hier nicht um Klarheit bittet, wen er sammeln soll, dessen Arbeit wird kaum Früchte tragen. Unser Text sagt uns wieder ganz deutlich, dass Gebet für die Mission eine ganz wichtige Aufgabe der Gemeinde ist. Wenn man unter diesem Gesichtspunkt einmal auf die Zahl und die Größe unserer Gebetskreise schaut, dann muss man sich doch vor Gott wohl ein wenig schämen, oder? Deshalb hier noch einmal die Einladung zum wöchentlichen Gemeindegebetskreis sonntags um 19.30 Uhr, zurzeit per Video- und Telefonkonferenz. Missionare, so sagt es Paulus, sind keine Einzelkämpfer, sondern Mitarbeiter, die von der Gemeinde Jesu getragen sein müssen. Und solch ein Tragen geschieht vor allem im Gebet. Ein Grund, warum der Teufel immer wieder versucht, das Gebet lahmzulegen, indem er den Eifer und die Freude stoppt oder uns einredet, wir hätten keine Zeit. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, fordert Paulus die Kolosser und uns auf. Danken ist dabei das Gegenmittel gegen die Störversuche des Teufels. Danken macht wach, Danken richtet den Blick auf das Wesentliche. Erstaunlich ist vielleicht, dass Paulus nicht für sich selbst betet. Er befindet sich ja, als er diesen Brief schreibt, in Rom im Gefängnis und muss sogar mit dem Tod rechnen. Er bittet die Gemeinde nicht, für seine Freilassung zu beten, was wir doch sicher ganz natürlich finden würden. Er denkt nicht an sich, sondern nur an die Menschen, denen er das Evangelium weitersagen kann. Sicher auch seine Bewacher. Ich habe daran gedacht, dass ich oft für persönliche Anliegen bete, zum Beispiel für mein Ergehen und das meiner Familie. Und das gehört ja auch dazu, gerade in einer Zeit, in der ein gefährliches Virus unser Leben bedroht. Aber Paulus betet zunächst nicht für sich, sondern für das, was Gottes ist, so wie es auch im Vaterunser an vorderster Stelle steht. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Beten ist zuerst Bitten um Gottes Sache und um die Erfüllung seines Willens. Das sollte uns ein Beispiel sein. Wenn Paulus uns, ohne es so direkt auszudrücken, auffordert, für Missionare zu beten, mit denen wir in Verbindung stehen, dann heißt das für uns zum Beispiel, betet für die Familie Jurisch in Belgien, für Monika Gottschild auf Taiwan, für Muli Menon in Indien und seine Mitarbeiter. Und euch fallen bestimmt noch weitere Namen ein. Und betet für eure Prediger. Die haben es auch nötig. In diesem Sinne, missionarisch zu leben, bedeutet also im Gebet fest. Und es beinhaltet ein zweites, im Zeugnis klar. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Gebet dient also auch dazu, Türen aufzubeten. Wie sollen wir das verstehen? Jeder, der zum persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden hat, weiß aus seinem früheren Leben ohne Gott, dass der natürliche Mensch für Gott und sein Wort taub und blind ist. Ich bin zum Beispiel mit 44 Jahren zum Glauben gekommen, relativ spät also. Vorher habe ich auch schon hier und da in der Bibel gelesen, ohne allerdings richtig zu verstehen, was ich da las und ohne, dass es mein Leben geändert hätte. Jahre später, ich sehe die Situation in meinem Büro in der Schule noch wie damals vor mir. Da saß der damalige Ausbildungsleiter der Zeche Ewald-Fortsetzung, ein Gideon-Bruder, der mich besuchte, um mit mir über die Verteilung neuer Testamente in unseren Klassen zu sprechen. Und er erzählte mir, dass er schon lange für mich gebetet habe, lange bevor ich zum Glauben kam. Gott muss ihm eine Tür gezeigt haben. Gebet betet Türen auf. Der natürliche Mensch ist taub und blind für Gottes Wort. Da muss eine Tür aufgebetet werden. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Wenn man für einen Menschen ganz konkret betet, dann wird Gott auch Wege zu ihm hin öffnen. Und wer sich mit Mission beschäftigt, der weiß, wie viele Mauern des Aberglaubens es in den Missionsländern gibt, wie viele Mauern der Gebundenheit durch Dämonie und wie viele Mauern der Furcht und des Schreckens. Die müssen aufgebetet werden. Da müssen Türen hineingebetet werden. Und wenn wir da mitbeten, dann müssen wir informiert sein. Ich denke, eine Gemeinde, die wenig oder kaum noch betet, die tut auch keine missionarische Arbeit mehr. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Wort gesagt wird. Nicht nur draußen in den Missionsgebieten, sondern auch hier bei uns. Es muss hinausstrahlen in die Umgebung, damit Menschen aus der Finsternis, in der sie leben, in das Licht Jesu Christi kommen können. Es geht nicht nur darum, dass Menschen eingeladen werden, mit möglichst schönen Worten vielleicht und einem ansprechenden Drum und Dran. Das Geheimnis Christi muss gesagt werden, sagt Paulus. Das heißt die ganze Botschaft, das Wort vom Kreuz, von der Erlösung, von der Vergebung, von der neuen Geburt. Die Menschen müssen die ganze Wahrheit hören. Man ist ja manchmal geneigt, der besseren Optik wegen, etwas wegzulassen, was nicht so einladend klingt. Damit nimmt man allerdings dem Wort auch die Sprengkraft. Auch deshalb habe ich eben gesagt, betet auch für eure Prediger. Sie haben es nötig, denn sie sollen das Wort ja unverkürzt und damit unverfälscht sagen. Wer von euch gerne einmal einen Krimi im Fernsehen sieht, der weiß zum Beispiel, dass vor Gericht eine Aussage, bei der man etwas weglässt, eine Falschaussage ist und somit bestraft wird. Auch für die Botschaft des Evangeliums gilt, sie muss unverkürzt gesagt werden. Die Wahrheit muss ganz gesagt werden. Ich erinnere mich, dass bei einer Pro-Christ-Veranstaltung vor vielen Jahren Ulrich Pazani einmal wörtlich gesagt hat, dass Menschen, die dem Ruf Gottes nicht folgen, in die Hölle kommen. Drastisch, aber wahr. Vielleicht kann man es aber auch ein wenig weniger drastisch sagen. Also lasst uns mitbeten, denn das bedeutet, dass wir mitmissionieren. Missionarisches Leben heißt also im Gebet fest, im Zeugnis klar, und es beinhaltet noch ein drittes. In der Begegnung echt. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Da geht es also um die persönliche Begegnung mit dem Mitmenschen. Paulus will uns hier sagen, dass eigentlich jeder Christ ein Missionar ist, beziehungsweise ein Missionar sein sollte. Nicht nur der, der draußen in einem Missionsland arbeitet und auch eine besondere Ausbildung hat. Jeder Christ ist ein Missionar, dort, wo er lebt und wohin Gott ihn gestellt hat. Und dabei geht es um die Menschen, die, wie Paulus es hier ausdrückt, draußen sind. Diejenigen also, die Jesus Christus noch nicht als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Wir sollen sie von draußen nach drinnen einladen. Aber es ist sicher eine Not vieler Christen heute, dass sie fast nur noch drinnen leben und die Menschen draußen überhaupt nicht richtig kennen, geschweige denn verstehen. Da gibt es dann auch keinen missionarischen Antrieb mehr. Man sagt, dass mehr als 80% aller Menschen, die zur Gemeinde finden, durch persönliches Zeugnis gewonnen werden. Das ist der Knackpunkt. Geschwister, wir sind den Menschen, denen wir begegnen, das persönliche Zeugnis schuldig. Wir sind verpflichtet, ihnen die frohe Botschaft zu sagen, damit sie nicht draußen bleiben. Denn auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir ja, dass es auch am Ende ein Draußen geben wird. Und wir wollen doch nicht, dass jemand draußen bleibt, weil wir ihm nichts gesagt haben. Bodelschwing hat in diesem Zusammenhang einmal sinngemäß gesagt, beeilt euch, sie sterben darüber. Das heißt, unser Lebenszeugnis ist wichtig, denn an unserem Verhalten gewinnen Menschen Vertrauen oder auch nicht. Man muss aus unserem Leben schließen können, dass es sich lohnt, Jesus zu folgen. Demgegenüber soll eine Pfarrfrau einmal zu ihrem Mann gesagt haben, dein Leben schreit so laut das Gegenteil, dass ich deine Predigt nicht mehr hören kann. Echt sollen wir sein in der Begegnung. Predige ich vielleicht auch etwas anderes als das, was ich lebe? Echt soll unser Lebenszeugnis sein. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Was meint Paulus damit? Kauft die Zeit aus. Ich denke, das soll wohl bedeuten, nutzt jede sich euch bietende Gelegenheit, Gottes Wort weiterzugeben. Also unser Lebenszeugnis ist wichtig und unser Wortzeugnis natürlich auch. Eure Rede sei allezeit freundlich, sagt Paulus. Und er fügt hinzu, und mit Salz gewürzt. Was meint er damit? Lasst uns einmal über die Funktion des Salzes nachdenken. Es ist eine dreifache. Salz brennt und beißt. Wem schon einmal der Schweiß von der Stirn in die Augen gelaufen ist, der weiß das. Es muss also schon ein klares Wort sein, das wir sagen sollen. Und oft brennt es bei einem Menschen wie Salz in den verborgenen Wunden der Sünde. Das Wort Gottes deckt eben auch auf und macht unruhig, aber soll den anderen natürlich auch nicht ganz versalzen. Deshalb, eure Rede sei freundlich. Salz hat eine zweite Funktion. Salz konserviert. Das heißt, es bewahrt vor dem Verderben. Gerade deshalb nennt das Evangelium die Sünde und ihre Folgen so deutlich beim Namen, damit der Angesprochene zum Nachdenken kommt. Das Zeugnis hat dabei aufdeckende und umwandelnde Kraft. Und Salz hat eine dritte Funktion, es würzt. Es macht das Leben schmackhaft, das Essen schmackhaft. Ohne Salz würde es fade schmecken. Unser Zeugnis soll also nicht fade und öde sein, sondern interessant und gegebenenfalls aufrüttelnd. Übrigens, das meint nicht nur Paulus, sondern schon Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, nachzulesen in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und dabei hat er sicher auch alle drei Funktionen im Blick gehabt. Salz der Erde, Licht der Welt, Stadt auf dem Berge. Alles Bezeichnungen, die Jesus seiner Gemeinde gegeben hat, um deutlich zu machen, dass es um ein missionarisches Leben geht. Ein Leben, das im Gebet fest, im Zeugnis klar und in der Begegnung echt ist. Gott schenke uns allen solch ein Leben. Er wird es tun, wenn wir es wirklich wollen. und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Versteht, was sein Kind bewegt.